Ja, wir gehen heute in den zweiten Teil zu dieser Frage und ich hoffe, ich kann sie am Schluss beantworten. Gibt es ein zu viel des Guten? Und letzte Woche ging es ja um die Stelle, als das Volk Israel am Berg Sinai sich gesammelt hat und dann dort den Auftrag von Gott bekam, die Stiftshütte zu bauen, also das Zelt der Begegnung. Und damit wir alle wissen, wo wir sind, schauen wir uns die Stelle nochmal an. Mose kam eines Morgens zu Bezalel, dem obersten Kunsthandwerker, und fragte: Wie läuft der Bau vom Zelt der Begegnung? Da sprach Bezalel: Gut, wir haben jetzt WLAN, Fußbodenheizung und eine Kaffeeecke eingeplant. Da erwiderte Mose bestürzt: Wie könnt ihr nur? Das steht doch gar nicht im Plan Gottes. Worauf Bezalel antwortete: Schon klar, aber die Leute geben einfach immer weiter. Wir mussten das Geld ja irgendwohin investieren. Also das ist natürlich kein Bibelabschnitt, sondern ein kleiner Gag. Aber er enthält auch eine Wahrheit, denn das Thema letzte Woche war, dass die Israeliten so viel Gold, Silber, Bronze und Baumaterialien gegeben haben, dass die Handwerker zu Mose gingen und ihm sagten: Hey, sag mal den Leuten, die sollen aufhören zu geben, wir wissen nicht mehr wohin mit den Sachen. Und deshalb die Frage: Gibt es ein zu viel des Guten? Letzte Woche waren noch zwei Fragen übrig, eben die erste, die ich gerade schon ein paar Mal gestellt habe, und die zweite, auf die ich damals auch letzte Woche auch nicht eingegangen bin: Was ist eigentlich die falsche Motivation zu geben? Ist es immer richtig zu geben oder können wir vielleicht auch mit einer falschen Motivation geben? Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich einmal etwas ausholen, überhaupt über das, was wir hier am Sonntag in der Predigt, was wir hier tun. Immer wenn wir hier predigen oder wenn ich predige, ich denke dem Dave, dem geht es genauso, dann geht es darum, dass jedes Thema und jede Predigt dazu führen soll, dass wir geistlich reifen, geistlich wachsen. Und ich habe mir so zur Aufgabe gesetzt, mindestens einmal im Jahr über Finanzen zu predigen. Und ich erwähne dies, weil ich da immer besondere Reaktionen kriege zu diesem Thema. Und bei den anderen Themen bekomme ich das ehrlich gesagt nicht. Also die Basis ist, wenn wir hier predigen, euch zu vermitteln, wie können wir gut im Glauben leben, um geistig reif zu werden, wie können wir wachsen im Glauben. Und wichtig, um wachsen im Glauben zu können, ist es, dass wir uns an Reich Gottes Prinzipien halten. Und wenn wir wissen wollen, was Reich Gottes Prinzipien sind, dann ist es gut, wenn wir uns die Predigten von Jesus im Evangelium anschauen, weil er predigt sehr viel über Reich Gottes und er setzt auch viel von diesen Dingen im Reich Gottes um. Und ich habe uns mal ein paar Gedanken, ein paar Aspekte dieser Predigten rausgeschrieben. Was mir auffällt, ist, dass diese Predigten von Jesus ganz bestimmte Attribute hervorrufen. Jesus' Predigten sind zum Beispiel extrem radikal. Also wenn du das hörst, was Jesus sagt, dann kannst du nicht sagen: Oh, das war jetzt ein inspirierender Morgen, das nehme ich mal für mich mit. Sondern wenn du liest, was Jesus da sagt in den Evangelium, dann fordert es eine Reaktion heraus. Dann kannst du nicht einfach so weitermachen wie bisher. Es ist sehr radikal, was er sagt. Es ist auch sehr konkret. Also Jesus vermittelt uns nicht irgendwelche theoretischen, theologischen Konzepte, sondern er sagt: Wenn ihr Gott nachfolgen wollt, dann müsst ihr das so machen. Also sehr, sehr konkret. Sie sind leicht zu verstehen, seine Predigten. Also man muss nicht schlau sein oder zu den Mächtigen gehören oder zu den Reichen, sondern die Botschaft Jesu erschließt sich allen Menschen aus allen sozialen Schichten, vom Kind bis zum Greis. Es ist sehr simpel und einfach, was er sagt. Wenn du vergibst, wird dich vergeben. Gott wird dich versorgen. Gott ist mit dir, hab keine Angst. Das sind ganz einfache Sachen, versteht jeder. Was die Predigten von Jesus auch machen, sie überfordern uns total. Also Jesus stellt einen Maßstab an uns, wo wir immer wieder merken, wir sind nicht fähig, diesen Maßstab zu erfüllen. Sie überfordern uns. Wir brauchen ganz konkret den Heiligen Geist, und seine Nähe, seine Gegenwart, um überhaupt den Anspruch Jesu leben zu können. Und als letztes, es ist gegen unsere innere menschliche Überzeugung, was Jesus von uns will. Also wenn ich mal in mich reinhöre, was mein Herz will, was mein Charakter will, was ich gut finde, was ich easy finde, dann ist es sicherlich nicht das, was Jesus von mir fordert. Sicherlich nicht. Was Jesus fordert, steht all dem entgegen, was ich cool finde. Und damit das ein bisschen greifbar wird, habe ich mal so ein paar Predigtthemen rausgegriffen, über die Jesus spricht. Er spricht über Vergebung und er spricht darüber, dass Petrus, der ganz sich toll findet, zu Jesus sagt, du Jesus, wenn mir jemand Böses getan hat, ist es okay, wenn ich 7-mal vergebe. Gell, 7-mal ist schon gut. Und wir wissen, was Jesus sagt. Nee, 7-mal reicht nicht. Du musst 7-mal, 70-mal vergeben, 490-mal. Ich meine, die Zahl ist völlig egal. Immer wieder, wenn dir jemand was Böses tut und dich verletzt hat und wer auch immer es ist, du sollst immer wieder vergeben. Glaube. Wenn du zu diesem Berg sagst, erheb dich und setz dich darüber, dann wird es geschehen. Wow, das sagt Jesus zum Thema Glaube. Oder zum Thema Heilung. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir die gleichen Dinge tun wie er, sogar größere als er getan hat, weil er zum Vater geht und der Heilige Geist mit uns ist. Zum Thema Trost sagt er, da muss ich einmal lesen, glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Also wenn wir zerknirscht sind über das, was in der Welt vor sich geht, wenn wir diese Last mit auch uns geben lassen für das, was Gott fühlt, Jesus fühlt über dieser Welt, dann haben wir die Verheißung, dann wird er da sein, dann wird er kommen und er wird uns trösten. Über die Freude sagt er noch was viel Krasseres. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Das ist das, was Jesus zu diesen Themen sagt. Und Feindesliebe, ich glaube, es gibt keine andere Religion, in der der Religionsführer sagt, hey, die, die deine Feinde sind, die sollst du lieben. Und wenn wir das lesen, und das ist ja nur eine kleine Auswahl, glaubt, dann wird deutlich, was ich meine damit, dass die Themen konkret sind, die Themen simpel sind, es ist einfach zu verstehen, immer wieder zu vergeben, und dass es uns völlig überfordert. Das, was Jesus an Anspruch an unser Leben hat, das ist konkret, simpel und es überfordert uns. Und wenn wir über diese Themen immer wieder predigen, was ja Dave und ich tun, dann kommt es auch immer wieder rüber, dass es unser Bestreben ist, dementsprechend zu leben. Dass wir uns ausstrecken danach, dass Gott kommt in unser Leben, uns gebraucht, dass der Heilige Geist uns hilft, nach diesen Maßstäben zu leben. Und wir wachsen darin, wir lernen, wir stolpern, wir versagen, wir fallen hin, wir stehen wieder auf. Und das ist ein lebenslanger Prozess, den wir hier nie beenden werden, sondern wir werden an den Themen nie fertig sein. So sehr wir uns bemühen oder danach streben oder anstrengen, was auch immer, wir werden nie fertig sein. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann werden wir erleben, wie es uns immer mehr und besser und häufiger gelingt, nach dem, was Jesus uns als Auftrag gibt, zu leben. Dass wir reifen, dass wir wachsen, dass wir auch Freiheit erleben in unserem Glauben. Und gleichzeitig wissen wir, dass es nicht einfach ist, diese Themen umzusetzen. Vielleicht einmal zu dem Thema Vergebung aus meinem persönlichen Leben. Ich glaube, ich habe es schon mal hier erzählt. Mit 42 Jahren habe ich einen Seelsorger aufgesucht, um die Beziehung mit meinem Vater seelsorgerlich zu bearbeiten. Und es war nichts Einfaches, das war nichts Happy-Glabby, das war nichts Schönes, da sind sehr viele Tränen geflossen. Aber als ich es geschafft habe, meinem Vater zu vergeben und dann mit ihm dann aus dieser Haltung heraus in eine Beziehung gekommen bin, dann habe ich erleben dürfen, wie wir auf ein neues Niveau kamen, wie die Beziehung tiefer und persönlicher war. Und nein, es war nicht einfach. Es hat mich was gekostet. Es hat mich was gekostet, mich diesen Reich Gottes Prinzipien, die Jesu uns gibt, zu stellen. Aber die Frucht und das Erleben daraus, das war so, so gut. Wenn ich über diese Themen mit euch in den Austausch komme, dann stelle ich fest, dass da eine große Offenheit ist. Und ich erlebe auch, dass immer wieder Leute aus der Gemeinde mich aufsuchen zu den Themen Vergebung, Heilung, Trauer, Trost, Glaube, Angst, Sexualität, alles Mögliche. Und ich erlebe euch als Gemeindeglieder, wenn wir dann so ein Seelsorgegespräch haben, sehr, sehr offen. Sehr, sehr persönlich. Also sehr viel wird dort von diesen Dingen, die euch beschäftigen, in der Seelsorge erzählt. Aber beim Thema Geld und Finanzen erlebe ich es ganz anders. Ganz anders. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, nicht im letzten Jahr, in den letzten Jahren, einmal hat mich jemand gefragt, ob er sich mal mit mir über seine Finanzen austauschen durfte. Einmal. Und ich habe gespürt oder ich erlebe es auch, ich habe den Eindruck, dass der Umgang, wie wir mit Finanzen, wie wir mit Geld umgehen, dass das etwas sehr Persönliches und Privates ist. Dass es niemand angeht und dass wir uns wenig in die Karten schauen lassen. Und auch wenn ich heute drüber predige, dann kommt es ja in die Öffentlichkeit, das Thema. Dann hat der ein oder andere vielleicht das Empfinden, dass ich unter Druck setze. Das ist ein Feedback, das ich immer wieder kriege auf die Thematik. Und ich habe mir überlegt, woher kommt es? Ich sage ja eigentlich nichts anderes als bei den Themen Vergebung, Heilung, Trost, Glaube und so weiter. Dann glaube ich, es hängt auch damit zusammen, dass das Thema Finanzen ein Thema der Privatheit ist. Gibt es das Wort Privatheit? Ich weiß nicht. Jurist, gibt es das Wort Privatheit? Also jedenfalls, es ist so privat, dass wir nicht irgendjemand wollen, dass er uns sagt, wie wir damit umgehen sollen. Schon gar nicht der Pastor, der dann vielleicht auch noch irgendwelche geistlichen Dinge dazu sagt. Und einfach, jetzt haben wir langsam die Anflugsschneise genommen, ja, wir sind jetzt so ungefähr über Baden, setzen jetzt an, auf Kloten zu. Und ich versuche, geistliche Zusammenhänge einfach deutlich zu machen. Am Schluss müsst ihr entscheiden, wie ihr es tut. Und ihr müsst auch am Schluss mit eurem Handeln oder mit eurem Nichthandeln, müsst ja ihr mit den Konsequenzen klarkommen. Aber es ist doch besser, ich weiß, was es für Konsequenzen hat, wenn ich etwas tue oder nicht tue, als wenn ich es nicht weiß. Also das ist mein Versuch, euch näher zu bringen, was es mit den Reich Gottes Prinzipien zum Thema Geld und Finanzen auf sich hat. Also, ich mache es nochmal ganz einfach. Ich versuche das wie Jesus zu machen. Beim Thema Vergebung sagt Jesus, vergib, weil das ist richtig. Und beim Thema Finanzen sagt er, gib dein Geld, weil das ist richtig. Das ist eigentlich die ganz einfache Botschaft, die Jesus uns vermittelt. Und trotzdem spüre ich, dass es heikel ist, über dieses Thema zu reden. Woher kommt es eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir schauen mal an, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat. Jesus hat ja ganz viel zu dem Thema zu sagen. Allein 16 seiner 38 Gleichnisse haben mit dem Thema Geld, Finanzen, Materialismus, Gütern und so weiter zu tun. Aber den Vers, den ich heute hervorheben möchte, der steht in der Bergpredigt, den wollen wir einmal genauer anschauen. Ich hoffe, es ist groß genug geschrieben, dass man es auch hinten lesen kann. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das ist ein aramäisches Wort für Geld oder Besitz. Und in der damaligen Zeit, Jesus und die Menschen dort in Israel haben aramäisch gesprochen. Also Mammon steht für eine Macht, für eine Kraft, die Jesus hier in Beziehung zu Gott setzt. Und er sagt, es ist nicht möglich, dass wir zum einen unter diesem Einfluss des Mammon sind und dann Gott dienen, sondern wir können nur entweder Gott dienen oder dem Mammon. Und um das nochmal klar zu machen, es geht nicht darum jetzt, dass wir uns bemühen, einen guten Job zu machen, viel zu leisten oder vielleicht auch nach der Verwirklichung unserer Talente und unserer Ideen zu streben. Ja? Es geht nicht darum, dass wir uns nicht einbringen dürfen und auch Dinge letztendlich leisten können. Aber es ist eine Lüge, der wir hinterherlaufen, wenn wir denken, dass ein bisschen Geld uns glücklicher macht. Dass ein bisschen Geld uns glücklicher machen könnte. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemand gefragt hast, der 150.000 Franken im Jahr verdient, ob er reich ist. Ich habe es noch nicht gemacht, ich weiß noch nicht, wer 150.000 Franken verdient. Aber man erlebt solche kleinen YouTube-Videos und sowas und die Leute, die so viel verdienen, die sagen, nee, ich bin nicht reich. Da gibt es Leute, die verdienen 300.000, die sind reich. Und das Interessante ist, wenn du einen Millionär fragst und fragst, hey, bist du reich? Dann sagt ich, nein, ich bin nicht reich. Es gibt Menschen, die sind viel, viel reicher als ich. Also das Gefühl, reich zu sein, ist immer auch ein Gefühl der Relation. Und es ist nie genug, dass wir uns reich fühlen und unabhängig fühlen. Es wird immer jemand geben, der mehr hat als du. Aber jetzt kommen wir hier nochmal zurück. Also Mammon steht für Geld, für Besitz und wird in Verbindung gebracht mit Gott, dass es quasi die Gegenspieler sind. Und Jesus sagt, wenn du nach Gottes, Reich Gottes Prinzipien lebst, dann kannst du nicht nach den Mammon-Prinzipien leben. Die stehen sich entgegen. Und das sagt er auch ganz bewusst. Er sagt nicht, du sollst nicht Gott dienen und dem Mammon, sondern er sagt, das geht gar nicht. Das geht nicht. Ihr könnt nicht beiden gleichzeitig dienen. Wenn du versuchst, im Geld dein Glück zu finden, dann suchst du quasi deine Freude, dein Trost, deine Sicherheit, dein Glauben, deine Hoffnung. Die suchst du im Geld, bei Mammon. Aber du findest sie dort nicht, weil die Dinge von Glaube, Freude, Hoffnung, Trost, die lassen sich nur bei Gott finden. Und stell dir vor, da werden sie dir sogar geschenkt. Da musst du gar nichts machen. Du musst nur kommen und sagen, Herr, ich brauche das. Beschenke mich. Komm und berühre mich. Gott möchte dich an diesen Punkten in eine Freiheit führen, während dich der Mammon in eine Unfreiheit führt, in Ketten legt und dich versklavt, dass du immer mehr brauchst. Und jetzt kommen wir mal zu den falschen Motiven, warum wir geben können. Aus falschen Motiven geben. Letzte Woche war ja der Punkt noch offen. Und es ist auch immer wieder der Geist des Mammons dahinter, wenn wir aus falschen Motiven geben. Jetzt müssen wir gleich nochmal einen kleinen Witz erzählen, weil es ist gerade ein bisschen arg ernst. Ja? Es soll nicht so ernst sein, es soll einfach ein gleiches Thema sein wie Vergebung, wie Glaube, wie Hoffnung, wie Trost. Ja? Nichts anderes ist das Thema Finanzen. Aber schauen wir uns mal ein paar falsche Motive an, aus denen wir geben. Wir geben zum Beispiel aus sozialem Druck. Ja, alle geben doch, da muss ich doch auch geben. Das gehört doch dazu. Oder wir tun es zur Selbstdarstellung. Oh, guckt mal, wie viel ich gebe. Schaut mal, wie großzügig ich bin. Oder wir geben aus Schuldgefühlen. Ah, es gehört doch mir dazu, als Christ was zu geben und es muss doch sein. Oder wir geben vielleicht auch aus einer geschäftlichen Erwartung. Oh ja, jetzt gebe ich an die Kirche und dann gibt mir Gott, was ich brauche. Aber das ist wie, als Gott so ein Basarhändler wäre, mit dem wir verhandeln können. So funktioniert es nicht. Oder wir geben oder geben nicht aus Manipulation. So wie die hier, deren Theologie die hier haben, wie die mit geistlichen Themen umgehen, das finde ich nicht gut, da gebe ich nichts. Wir ziehen uns zurück beim Geben. Und all das sind Motive vom Mammon getriggert. Und das ist alles das, was uns in Unfreiheit bringt. Das ist all das, was uns klein hält. Das ist all das, was uns in Ketten legt. Aber nicht zur Reife, nicht zur Freiheit führt, von der Gott spricht. Die richtigen Motive, da habe ich ja letztes Mal ausführlicher gesprochen, wer jetzt letzten Sonntag nicht da war und jetzt noch Interesse hat, hört euch das gerne nochmal an. Da ging es um Dankbarkeit, einfach zu wissen, was Gott getan hat und aus dem heraus einfach dankbar zu sein. Die Liebe, die wir für Gott haben, wo wir sagen, hey, mit dem, was ich gebe, möchte ich anderen dienen und Gott ehren, dass wir vertrauen auf Gott, dass wir wissen, wenn wir geben, dass er uns versorgt und dass wir aus Freude geben. So wie Paulus sagt, geben ist seliger als nehmen, geben ist glücklicher, als wenn wir nehmen. Wie sieht es jetzt ganz konkret bei dir aus? Und ich habe mal so 4 Fragen als kleine Checkliste innerlich. Und ihr müsst jetzt nicht die Hand strecken, sondern ihr könnt einfach mal innerlich durchgehen, wie ihr diese Fragen beantworten würdet. Ihr könnt auch gar nicht die Hand strecken, weil es sind keine Ja- und Nein-Fragen. Also, erste Frage. Spende ich aus Gewohnheit oder aus bewusster Hingabe? Also, ein Dauerauftrag ist gut, gell? Gute Gewohnheit. Aber bin ich mir dessen bewusst und stehe da dahinter? Ja, das ist richtig, das mache ich gerne. Habe ich Angst, zu wenig zu haben, wenn ich gebe? Habe ich Angst, zu wenig zu haben? Fehlt mir dann was? Habe ich schon mal erlebt, dass Geben mich innerlich reicher gemacht hat, wo ich was gegeben habe, wo ich vielleicht auch die Auswirkung gesehen habe, es war ja letztes Sonntag ein großes Thema, dieses Teilhaben an etwas, dass es mich innerlich reich gemacht hat. 4. Frage, wenn Gott mir heute sagen würde, hör auf zu geben, wärst du erleichtert oder traurig? Wärst du erleichtert oder traurig? Also diese Checkliste, die dient jetzt nur dir. Das hat nur etwas für dich zu tun. Da kannst du gucken, wo du stehst, wo du vielleicht auch Dinge anpassen möchtest. Aber ich möchte dich auch hier ermutigen. Wir alle sind Beter, Beterinnen. Und wenn es Themen gibt, wo jemand krank ist, wo wir um Heilung beten, wo wir Angst haben, wo wir um Schutz beten und so weiter, dann kommen wir zu Gott und bringen diese Dinge vor Gott. Das Gleiche können wir auch mit den Finanzen machen. Wir können sagen, Herr, zeig mir, was du von mir möchtest und hilf mir, mit Freude zu geben. Auch den Bereich können wir geistlich bearbeiten und Gott bitten, dass er uns hilft, nach seinen Reich Gottes Prinzipien zu handeln und das zu tun, was uns hilft, geistlich zu wachsen, reif zu werden, in eine Freiheit zu kommen und Gott das Richtige zu machen. Jetzt als letztes noch die Frage, gibt es zu viel des Guten? Also ich sage es gleich mal, ich werde die Frage heute nicht beantworten. Das muss sich jeder selber beantworten. Aber ich persönlich würde antworten, also geben ist ja immer gut und richtig. Ja? Also von mir aus darfst du auch aus falschen Motiven geben. Aber, und das relativiert es dann wieder, ich glaube, dass ich das Herz Gottes nicht freut, wenn wir aus falschen Motiven geben. Und dann ist auch nicht gut. Ich glaube, dass Gott es wichtiger ist, wie unser Herz aussieht, als das, was wir machen. Für Gott ist unser Herz wichtiger, als das, was wir machen. Wenn die Motivation die falsche ist, dann freut sich Gottes Herz nicht. Lasst es uns so machen, wie Paulus sagt in Apostelgeschichte, Kapitel 20. Geben macht glücklicher als nehmen. Das soll so unser Motto sein. Hey, geben ist gut. Das macht glücklich. Das setzt frei. Das entbindet mich von den Ketten des Mammons. Ja? Das lässt mich näher an Jesus rücken, weil ich weiß, ich muss ihm vertrauen. Das macht mich abhängig von ihm. Und gell, es macht menschlich keinen Sinn zu geben. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Es macht menschlich keinen Sinn zu geben. Aber es tut gut. Und es ist ein geistliches Prinzip. Und Gott nimmt es. Und alles andere, wenn wir nicht mit Freude geben, alles andere führt zu einem verkrampften Glauben. Da hat Gott keine Freude. Gott will, dass es uns gut geht. Dafür ist Jesus auch gestorben, dass wir auch beim Thema Geld in eine Freiheit und eine Freude reinkommen. Jetzt gratuliere ich euch. Thema Geld für dieses Jahr vorbei. Habt ihr ein Jahr Ruhe? Jetzt können wir wieder ganz entspannt sein und wir gehen nochmal in eine Zeit vom Lobpreis und darf an den Matthias übergeben.